RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Österreichs Kanzler spricht von einer nationalen Tragödie. An einer Schule in Graz hat ein 21-jähriger ehemaliger Schüler heute 10 Menschen getötet. Weitere 11 wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Tat in der 300.000 Einwohnerstadt in der Steiermark ereignete sich am Vormittag. Der mutmaßliche Täter hatte an dem Bundesoberstufenrealgymnasium in der Dreierschützengasse nahe dem Stadtzentrum das Feuer eröffnet.
Großeinsatz für die österreichische Polizei in Graz. Nach der Meldung eines Amoklaufs an diesem Gymnasium rasen Rettungsfahrzeuge durchs Bahnhofsviertel. Die Rettungskräfte rücken mit einem Großaufgebot an. Für Schüler und Eltern werden Betreuungszentren eingerichtet.
Wir sind mit über 40 Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams vor Ort, bringen Klarheit in die Sache, geben Struktur, schauen, dass die richtigen Worte da sind, auch wenn es keine richtigen Worte gibt.
Um 10 Uhr Vormittag waren bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen. Bilder im Internet zeigen die Schule während des Amoklaufs. Schüsse sind zu hören. Die Zahl der Todesopfer muss immer wieder nach oben korrigiert werden. Die Tat löst landesweit Betroffenheit aus. In ganz Österreich hängen die Flaggen auf Halbmast. Bundeskanzler Christian Stocker fährt nach Graz. Er ruft eine 3-tägige Staatstrauer aus und für morgen eine landesweite Trauerminute.
Heute geht es allen voran um Mitgefühl, um die Kraft des Zusammenhalts, um das Bewusstsein, dass wir in der schwersten Stunde füreinander da sind, denn in so schweren Stunden ist Menschlichkeit unsere stärkste Kraft.
In Graz trauern die Menschen jetzt um die Opfer. Kerzen und Blumen am Schulgelände. Unter den Toten ist auch der Täter. Über ihn weiß man, er war 21 Jahre alt. Österreicher und ehemaliger Schüler. Seine Waffen durfte er legal führen. Er nahm sich selbst das Leben. Sein Motiv noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
Ja, und Anna Tillack ist für uns in Graz. Kanzler Stocker spricht von einer nationalen Tragödie. Wie erleben Sie die Situation vor Ort?
Ja, man muss ganz klar sagen, die Stadt steht immer noch unter Schock. Die Polizei hat die Straße hier hinter mir wieder freigegeben. Man sieht die Schule im Minutentakt, legen Menschen hier Blumen und Kerzen nieder und trauern. Es gibt viele Kriseninterventionsteams in der Stadt und es sind tatsächlich auch viele Helfer vom Roten Kreuz vor Ort. Bis zu 230 wurde uns gesagt und versuchen irgendwie den Menschen, die das alles noch gar nicht fassen können, hier in ihrem Schmerz zu helfen.
Der Täter war ein 21-jähriger ehemaliger Schüler. Was weiß man sonst über ihn?
Man weiß, dass er ein Österreicher ist, dass er in der Nähe von Graz gelebt haben soll und dass er eben 2 Waffen benutzt hat, eine Pistole, eine Langfeuerwaffe, die hat er legal besessen. Das heißt, und das sagen und bestätigen uns auch die Behörden, er hatte eine Waffenbesitzkarte und für diese Karte braucht man unter anderem auch ein psychologisches Gutachten. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie kann jemand, dem dieses Gutachten einmal ausgestellt wurde, dann in diese Schule gehen und diese schreckliche Tat vollbringen. Also das wird das Land bestimmt in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr stark beschäftigen.
Anna Tillack, vielen Dank nach Graz. Zu den Ereignissen in Graz bringt das Erste heute auch einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. In Deutschland sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten erfasst worden. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht hervor, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Insgesamt wurden 84.172 Fälle registriert. 37.835 Straftaten hatten einen rechtsextremistischen Hintergrund. 5.857 Straftaten wurden dem linksextremistischen Spektrum zugeordnet. Und 1.694 Straftaten waren religiös-ideologisch motiviert, ein Großteil mit islamistischem Hintergrund.
Ein brennendes Kulturhaus im brandenburgischen Altdöbern, angezündet offenbar von Mitgliedern einer rechtsextremistischen Vereinigung mit dem Namen Die letzte Verteidigungswelle. Die Verdächtigen sollen gerade mal 15 Jahre alt sein. Der Innenminister besorgt, die Täter sind immer jünger und radikalisieren sich im Eiltempo.
Das ist ein dramatischer Befund, dass das auch in dieser Geschwindigkeit vorangeht.
Nicht nur die Zahl extremistischer Straftaten ist gestiegen, auch die Personenzahl in den extremistischen Lagern. Bei Linksextremisten von 39.000 auf 40.000, bei Rechtsextremisten von 41.800 auf 51.500, ein Negativhöchstwert. Der Anstieg des Extremismus insgesamt geht auch zurück auf den eskalierenden Nahostkonflikt, so der Bericht. Ein Beispiel, diese pro-palästinensische Demonstration in Berlin. Polizisten wurden angegriffen, israelfeindliche Parolen gerufen.
Was die internationalen Konflikte angeht, diese wirken sich in erheblichen Wechselwirkungen auch auf die Strukturen in Deutschland aus, prägen den Diskurs und prägen auch die Aktionen, die daraus folgen.
Auch im Fokus der Verfassungsschützer gezielte Desinformation, Spionage und Sabotage aus dem Ausland, vor allem aus Russland. In sozialen Netzwerken wie Telegram rekrutiert Russland sogenannte Wegwerfagenten, die für Einmalaktionen bezahlt werden. Ein Brand am Luftfrachtkreuz Leipzig ging Ermittlern zufolge auf solch einen Agenten zurück. Der Innenminister will solche Bedrohungen früher erkennen und den Verfassungsschutz besser ausstatten, finanziell und personell.
Im vergangenen Jahr sind besonders viele Ausländerinnen und Ausländer zu deutschen Staatsbürgern geworden. Das Statistische Bundesamt meldete heute einen Rekord. Knapp 292.000 Menschen erhielten 2024 den deutschen Pass. Ein Plus von 46% gegenüber dem Vorjahr. Mehr als ein Viertel der Eingebürgerten kam aus Syrien, die mit Abstand größte Gruppe. Dahinter folgen Menschen aus der Türkei mit 8 und dem Irak mit 5%. Verantwortlich für den Höchstwert ist vor allem das reformierte Staatsangehörigkeitsrecht. Es erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen eine Einbürgerung bereits nach 3 Jahren. Die neue Koalition will diese Regelung wieder verschärfen. 5 Länder haben Sanktionen gegen 2 ultrarechte israelische Minister erlassen. Die Strafmaßnahmen von Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland und Norwegen richten sich gegen Finanzminister Smotrich und den Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir. Beide hätten wiederholt mit extremistischer Rhetorik zu Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland aufgerufen. So eine gemeinsame Erklärung der 5 Außenminister. Israels Regierung reagierte empört auf die Sanktion. Russland hat die Ukraine erneut mit mehr als 300 Drohnen und mehreren Raketen beschossen. Bei Angriffen auf die Hafenstadt Odessa und die Hauptstadt Kiew sind mindestens 2 Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj spricht von einem der größten Angriffe auf Kiew und forderte den Westen auf, zu handeln. Die Antwort auf derartige russische Attacken dürfe nicht Schweigen sein.
Zuerst eine Explosion. Dann folgt die Rauchwolke. Stundenlang hängt der dunkle Qualm heute Morgen über Kiew. Mehrere Gebäude stehen in Flammen. Die Folge eines erneuten, heftigen russischen Angriffs. Getroffen wurde unter anderem dieses Hochhaus. Alexander repariert sein beschädigtes Auto. Er lebt mit seiner Familie in der Wohnsiedlung. Es war der Horror. Als wir runtergeflüchtet sind, gingen die Explosionen weiter, alle 10 bis 20 Minuten bis zum Morgen. In Odessa, im Süden des Landes, wurde unter anderem eine Geburtsklinik getroffen. Russland behauptet, es habe auf ukrainische Luftwaffenstützpunkte und Waffenproduktionen gezielt und getroffen. Laut lokalen Behörden erfolgte der russische Angriff auf die Ukraine mit mehr als 320 Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. In den Nächten zuvor waren es teils noch deutlich mehr. Eine neue Dimension des russischen Luftkriegs seit Ende Mai. Online fordert der ukrainische Präsident Selenskyj eine Antwort der USA und Europas. Harter Druck werde für einen Frieden gebraucht, es müssten Taten folgen. Der tagelang erwartete nächste Austausch von Gefangenen ist heute fortgesetzt worden. Weitere ukrainische und russische Soldaten sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Wie viele ist nicht bekannt. Gestern waren bereits besonders junge Kriegsgefangene freigekommen. Insgesamt wollen beide Seiten jeweils mehr als 1.000 Gefangene austauschen.
Bundeskanzler Merz wirft Russland schwerste Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Russland habe in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Drohnen und Raketen gezielt und rücksichtslos die Zivilbevölkerung angegriffen. Das sei Terror und alles andere als verhältnismäßig, sagte Merz in Berlin. Seit Tagen gibt es Proteste in Los Angeles. Die Reaktionen darauf werden zunehmend zu einem politischen Machtkampf. US-Präsident Trump hat inzwischen mehr als 4.000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marinesoldaten nach Kalifornien geschickt, ohne Einverständnis des demokratischen Gouverneurs. Dieser will gegen Trumps Alleingang klagen. Demokraten im Kongress werfen Trump Anstiftung zu Unruhen vor. Auslöser des Konflikts ist die verschärfte Migrationspolitik des US-Präsidenten.
In der Nacht verlassen Militärtransporter mit Marines ihre Basis. 700 Soldaten der Eliteeinheit sind nun im Umland von Los Angeles stationiert, jederzeit in der Stadt einsetzbar. In L.A. blieb es vergangene Nacht vergleichsweise ruhig. Es gab nur vereinzelte Auseinandersetzungen, Plünderungen und Festnahmen. Die Zahl der Nationalgardisten, die Trump nach L.A. beordert hat, liegt mittlerweile bei über 4.000. Es fühlt sich an, als wäre unsere Stadt der Präzedenzfall, bei dem die US-Regierung die Macht übernimmt vom Staat und den lokalen Behörden. Ich finde nicht, dass L.A. für so ein Experiment herhalten sollte. Präsident Trump hingegen reklamiert die Beruhigung der Lage für sich. Hätten wir uns nicht eingemischt, stünde Los Angeles jetzt in Flammen, wie kürzlich während der Waldbrände. Aber dank uns ist alles in Ordnung. Auch sein Verteidigungsminister Hegseth rechtfertigt den Einsatz. Die Einwanderungsbehörde ICE hat das Recht, ihre Operationen sicher durchzuführen, überall im Land. Wir haben die Nationalgarde und die Marines entsandt, um sie dabei zu schützen. Mit Operationen von ICE sind Razzien und Abschiebungen gemeint. Gegen die gehen mittlerweile auch in anderen Städten der USA Menschen auf die Straße. Während sich die Lage in L.A. zumindest vorerst zu beruhigen scheint, nimmt der Kampf um die Meinungshoheit in Washington an Fahrt auf. Aus Sicht der Republikaner rettet Trump das überforderte Kalifornien. Aus Sicht der Demokraten nutzt er die Gelegenheit, um seine Macht auch mit militärischen Mitteln auszubauen.
Neugeborene auf der Säuglingsstation. Statistisch betrachtet bekommt weltweit jede Frau durchschnittlich 2,2 Kinder. Aber nicht jede kann selbst bestimmen, ob sie Kinder möchte und wenn ja, wie viele. Die Vereinten Nationen setzen sich deshalb für eine eigenständige Familienplanung ein. In ihrem Bericht zur Weltbevölkerung kritisieren sie politische Maßnahmen wie Babyboni, um die Geburtenrate zu beeinflussen. Vielmehr sollten Regierungen Bedingungen dafür schaffen, dass sich Frauen frei für oder gegen Kinder entscheiden könnten.
Anne Guli lebt in der kenianischen Hauptstadt Nairobi in einer kleinen Wohnung. Sie ist Lehrerin für die ostafrikanische Sprache Kiswahili. Heute unterrichtet Anne von zu Hause aus. So verdient sie den Lebensunterhalt für sich und ihren 6-jährigen Sohn Kieran. Denn der Vater kümmert sich nicht. Er hat mehrere Kinder, auch mit anderen Frauen, zahlt nichts, erzählt sie. Annes Großmutter hatte 10 Kinder, wie es in Kenia lange Tradition war. Doch Anne hat sich bewusst für nur ein Kind entschieden. Ich möchte meinem Sohn ein angenehmes Leben bieten. Und aus diesem Grund wird er mein einziges Kind bleiben, auch aus finanziellen Gründen. Anne kann frei entscheiden, weil sie auf eigenen Füßen steht. Eine Ausnahme in Kenia und vielen anderen Ländern der Welt. Denn viele Frauen haben keine freie Wahl bei der Familienplanung. Das zeigt der Weltbevölkerungsbericht der Vereinten Nationen. Danach dürfen 44% aller Frauen und Mädchen weltweit nicht selbst darüber bestimmen, wer ihre Sexualpartner sind, ob sie verhüten und zum Frauenarzt gehen dürfen. Etwa jede dritte Frau erlebt laut Bericht sexualisierte Gewalt. In Berlin wurde heute der Weltbevölkerungsbericht vorgestellt.
Ob, wann und wie viele Kinder eine Frau bekommen möchte und bekommt, ist in der Tat in vielen Ländern zum Politikum geworden. Das bedeutet, dass Familienplanung und reproduktive Selbstbestimmung immer mehr unter Druck geraten.
Anne ist froh, dass sie ihren eigenen Weg gehen kann. Für ihren Sohn und für sich selbst.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 11. Juni.
Steigender Luftdruck sorgt zunehmend für Sonnenschein. Dazu sehr warme bis heiße Luft aus Nordafrika, sodass ab Donnerstag die 30-Grad-Marke überschritten wird. Die Nacht beginnt im Osten mit teilweise kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern, die aber nach Polen abziehen. Morgen vom Nordwesten bis in den Osten sowie vom Schwarzwald bis nach Südostbayern noch dichtere Wolken. In der Lausitz anfangs auch ein paar Schauer, sonst ist es öfter sonnig. Heute Nacht 14 bis 10 Grad, vom Westen bis in die Mitte meist nur einstellige Werte. Auf den nordfriesischen Inseln morgen um 15, im Breisgau dagegen nahe 30 Grad. Donnerstag sonnig, trocken und im Südwesten mit über 30 Grad heiß. Auch in den folgenden Tagen sonnig und zunehmend schwül. Daher muss Richtung Westen mit lokalen, mancherorts auch mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Und der kommt aus den Studios von NDR Info in Hamburg. Ich bin Christopher Gaube. Willkommen. Schüsse am Vormittag in einer Schule im österreichischen Graz. Schnell ist klar, es handelt sich um einen Amoklauf. Die traurige Bilanz, ein ehemaliger Schüler hat 10 Menschen und sich selbst getötet. Ein weiteres Opfer ist am Abend im Krankenhaus verstorben. Es ist die schwerste Gewalttat in der jüngeren Geschichte Österreichs. Die Tat löste Entsetzen über die Landesgrenzen hinaus aus. Was bisher bekannt ist, Wolfgang Fichte berichtet.
Die Lage war lange unübersichtlich, wilde Spekulationen auf Social Media. Von der Polizei Steiermark erstmal nur die Bestätigung: Polizeigroßeinsatz am Borg-Dreier-Schützengasse, am Bundesoberstufen-Realgymnasium, eine weiterführende Schule nicht weit weg vom Hauptbahnhof. Schreie, Schüsse am Borg, das waren die ersten Notrufe, die die Polizei erreicht haben. Um Punkt 10 Uhr vormittags. Da hatte der mutmaßliche Täter schon geschossen. Es ist Tag 100 der neuen österreichischen Regierung im Amt und auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker wollte eine ganz andere Bilanz ziehen. Stattdessen steht er tief erschüttert an der Seite seines Innenministers nahe dem Tatort in der trauernden Stadt Graz.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Borg-Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst erschüttert.
Wortkarg, Österreichs Innenminister Gerhard Karner. Es gibt so viele Fragen, die er noch nicht beantworten will. Nur was gesichert ist, sagt er. Die Opferzahlen zum Beispiel.
Diese nationale Tragödie hat Todesopfer zu beklagen. Zusätzlich 12 Verletzte, zum Teil schwer verletzte Personen, Jugendliche.
Schülerinnen und Schüler waren es vor allem, eine Lehrkraft, heißt es, aber nicht bestätigt. Erschossen im ehemaligen Klassenzimmer des Täters, heißt es ebenfalls, und im Klassenzimmer daneben. Aber keine zwei Täter, wie zwischendurch vermutet, das wenigstens bestätigt der Innenminister.
Und ich kann auch zu diesem Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt auch bestätigen, dass es sich hier um einen Einzeltäter auch gehandelt hat.
Kein Kommentar zum möglichen Motiv. Über Mobbing an der Schule wurde öffentlich spekuliert, aber nicht von Polizei und Minister. Nur so viel. Der mutmaßliche Täter ist ein 21-Jähriger aus der Gegend. Ein ehemaliger Schüler dieser Schule, aber ohne Abschluss. Was man auch weiß, er war mit 2 Waffen in seiner ehemaligen Schule aufgetaucht. Wohl eine Pistole und ein Gewehr. Schrotgewehr vielleicht. Beide Waffen besaß er legal. Er hatte jedenfalls eine Waffenbesitzkarte. Und er war vorher nicht aufgefallen, nicht bei der Polizei. Alles andere wird noch ermittelt. Die Schülerinnen und Schüler werden psychologisch betreut, wurden evakuiert in eine Halle in der Nähe der Schule. Schulfrei, sagt die Bürgermeisterin der Stadt Graz, die ganze Woche. Aber die Schülerinnen und Schüler sollen bitte beisammenbleiben, zusammen trauern in einem geschützten Raum, gut beschützt. Das ganze Land trauert mit ihnen, sagt der Bundeskanzler.
Unser Land steht in diesem Moment des Entsetzens still.
Stilles Gedenken, morgen Vormittag und zwar österreichweit, um Punkt 10 Uhr, der Stunde, als es geschah, in Graz. Und es wird 3 Tage Staatstrauer geben, Alle Flaggen auf Halbmast, keine Veranstaltung und erstmal auch keine politische Diskussion. In knapp 3 Wochen beginnen in Österreich die großen Sommerferien. Darauf hatten sie sich auch am Gymnasium in Graz gefreut.
Und Michael Latz vom NDR hat mit unserer Korrespondentin Silke Hane in Wien gesprochen und sie gefragt, was wissen wir denn über die Opfer dieser Tat?
In österreichischen Medien wird gemeldet, dass ein weiteres Opfer verstorben sei, eine Frau, die im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen ist. Dann sind es jetzt noch 11 Verletzte und zum Teil sind die eben schwer verletzt. Die Schülerinnen und Schüler und auch ihre Eltern werden derzeit betreut und wurden auch den ganzen Tag über betreut von Kriseninterventionsteams und Psychologinnen und Psychologen und können das auch noch in den nächsten Tagen in Anspruch nehmen.
Waren das ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler des Angreifers oder ist das noch unklar?
Das ist noch unklar. Also die Polizei und das Innenministerium haben nur Angaben zum Geschlecht der Opfer gemacht und nicht dazu, ob es Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte sind oder waren. Das wird sich vielleicht in den nächsten Tagen noch herausstellen, aber zunächst gibt es dazu keine Angaben.
Und was wissen wir seit dem Nachmittag über diesen Angreifer? Warum gibt es eine Erklärung dafür, warum er 2 Waffen offenbar legal besitzen durfte?
Weil er eine Waffenbesitzkarte hatte. Das bedeutet, dass er einige Voraussetzungen erfüllen musste. Zum Beispiel ein psychologisches Gutachten hat einreichen müssen und auch einen sogenannten Waffenführerschein gemacht haben muss. Also, dass er der Nachweis, dass er sachgemäß mit Schusswaffen umgehen kann. Und die Polizei geht eben davon aus, dass die 2 Waffen, die er heute dabei hatte, eine Langwaffe und eine Handfeuerwaffe, sprich Pistole oder Revolver, dass er die eben legal besessen hat.
Und wie geht Österreich mit dieser Tat um, mit dieser nationalen Tragödie, wie Kanzler Stocker sagte?
Ja, mir scheint, das Land rückt jetzt doch recht deutlich zusammen. Dazu wird auch von allen Seiten aufgefordert. Das Rote Kreuz und auch der Grazer Fußballclub Sturm Graz, der dieses Jahr die Meisterschaft gewonnen hat, rufen auf zu Blutspenden heute und morgen. Im ganzen Land gelten jetzt 3 Tage Staatstrauer auf Amtsgebäuden, wie zum Beispiel auch dem Parlament, wehen die Flaggen auf Halbmast und es werden großflächig Veranstaltungen abgesagt. Dazu hat der Bundeskanzler auch heute Nachmittag nochmal aufgerufen, weil er sagte, es gibt nichts zu feiern. Und morgen um 10 gibt es dann eine landesweite Trauerminute. Also aktuell, ja, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, trauert Österreich.
Sagt unsere Korrespondentin in Wien, Silke Hane. Wir blicken jetzt nach Bayern. Die Donau prägt ja weite Teile des Bundeslandes, besonders in Niederbayern und der Oberpfalz. Christian Akbarsade war in Straubing an der Donau und genau dort auch in der Stadt unterwegs. Das Besondere, dort steht die Donau gar nicht so im Fokus. Aber warum eigentlich?
Hören Sie das? Nein, nicht die Vögel. Hören Sie noch mal genau hin. Immer noch nicht? Keine Sorge, Ihr Gehör ist in Ordnung. Das ist die Donau in Straubing. Und die fließt irgendwie still und leise, ja fast unbemerkt am Stadtleben vorbei. Kein Wunder also, dass den Menschen ein paar hundert Meter weiter oben im Zentrum nur folgende Straubinger Highlights einfallen.
Der Stadtturm.
Der Stadtplatz.
Basilika.
Niemand erwähnt die Donau. Und hakt man dann nach, ist die Enttäuschung schon zu spüren.
Und es ist manchmal schade, dass die Donau nicht mehr eingebunden wird letztendlich. Es sollte vielleicht etwas belebt werden mit Lokalen.
In Straubing schwierig. So haben wir ja schon probiert, ne, mit dem Stadtstrand.
Ich glaube, Straubing macht nicht so viel aus der Donau, obwohl sie nur so nah dran ist. Also man kann zwar viel dran machen, aber irgendwie steht sie nicht so im Mittelpunkt.
Aber warum ist das eigentlich so? Da will doch wohl niemand den Straubingern ihr Freizeitleben absichtlich mies machen. Einer, der die Hintergründe kennt wie kaum ein anderer, ist Werner Schäfer. Straubings 3. Bürgermeister und, was historisches Wissen angeht, wahrscheinlich sogar dessen Nummer 1.
Das hat ja auch mit unserer besonderen Stadtentwicklung zu tun. Während das früh- und hochmittelalterliche Straubing unten noch am Fluss ist, im Überschwemmungsgebiet der Donau, hat man bewusst im Jahre 1218 eine Donau- und Brückenstadt gebaut, und zwar auf der Terrasse über der Donau. Geschützt vor der Donau, aber auch die Donau kontrollierend.
Aus dem Herzogsschloss heraus, vor dem wir mit Werner Schäfer stehen. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, ob sich Straubing nicht auch wegen Agnes Bernauer etwas von der Donau abgewendet hat. Die Beliebte, Geliebte des Herzogssohns aus einfachem Haus soll ja in ihr ertränkt worden sein.
Ich kenne mich zwar bei der Bernauerin, glaube ich, ganz gut aus, aber ich würde diesen Zusammenhang dann eher nicht so sehen. Übrigens wurde die Bernauerin nicht da jetzt neben uns ertränkt, sondern draußen beim alten Donaulauf. Natürlich ist es schon interessant, dass diese besondere Story der Stadtgeschichte auch mit dem Fluss zu tun hat, wenn auch in tragischer Weise, zweifellos.
Dann ist es wohl doch der Hochwasserschutz. Und bei allem Spaß hier, auch wenn die Donau etwas am Stadtleben vorbeifließt, die Straubinger wie ihr dritter Bürgermeister Werner Schäfer lieben sie trotzdem.
Weil sie hier die Donauschifffahrt haben, weil sie hier Ruderclub haben, Kanu-Club haben, weil sie hier wirklich wunderbare Spaziergänge machen können. Und das tut dann der Seele durchaus manchmal gut.
Der ARD-Infoabend.
Sport. Volle Fahrt voraus, mitten in der Saison stellt die Formel 1 die Weichen für die Zukunft, Martin Roschitz.
Ja, die Saison ist ja noch in vollem Gange. Am kommenden Wochenende wird in Kanada das 10. von insgesamt 24 Rennen ausgetragen. Und jetzt steht schon fest, wo im kommenden Jahr um WM-Punkte gefahren wird. Denn der Rennkalender ist seit heute raus. Jens Gideon klärt auf.
Es wird wieder 24 Saisonrennen geben. Wenn alles klappt, steigt Mitte September 2026 eine Premiere, und zwar für einen Stadtkurs in Spaniens Hauptstadt Madrid. Es gibt allerdings jetzt schon Zweifel, dass dieser Plan wirklich Realität wird. Sollte Madrid nicht zur Verfügung stehen, wäre Imola erster Ersatzkandidat. Die Traditionsrennstrecke in der Emilia-Romagna ist eigentlich aus dem Kalender gestrichen worden. Auffällig ist generell, dass die Planer die Logistik etwas besser im Blick hatten. Die Teams müssen nicht mehr so häufig zwischen Kontinenten pendeln. Die Formel 1 beginnt Anfang März in Australien, geht dann für weitere 6 Rennen auf Welttournee und kommt hinterher kompakt für 9 Stationen nach Europa. Dafür wurde der Monaco Grand Prix auf Anfang Juni verschoben und bildet jetzt den Auftakt der Europatournee. Das Saisonfinale findet Anfang Dezember in Abu Dhabi statt. Die Formel 1 2026 wird generell ein Umbruch. Mehr Elektro, nur noch synthetisches Benzin und mit Audi und Cadillac zwei große neue Namen.
Also einige Veränderungen in der Formel 1 im kommenden Jahr, nicht nur was den Rennkalender betrifft. Der Change-Prozess, so nenne ich ihn mal, läuft auch im Kader von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Kurz vor Beginn der Club-WM hat der BVB Job Bellingham, den Bruder des Ex-Dortmunders und jetzigen Realprofis Jude Bellingham, verpflichtet. Peter Schulz.
Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Premier League-Aufsteiger AFC Sunderland nach Dortmund und erhält einen Vertrag bis 2030. Übereinstimmende Medienberichten zufolge für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro plus Boni. Joe Bellingham wird dem BVB schon zur kommenden Club-WM ab dem 15. Juni zur Verfügung stehen. Besonders die Atmosphäre im Dortmunder Stadion soll dem 19-Jährigen überzeugt haben, zum BVB zu wechseln. Dort war er in der Vergangenheit häufiger zu Gast, um seinen älteren Bruder Jude zu besuchen. Der spielte von 2020 bis 2023 ebenfalls in Dortmund und wechselte dann zu Real Madrid. Joe Bellingham hatte in der vergangenen Saison entscheidenden Anteil am Aufstieg seines AFC Sunderland in die Premier League. Der 19-Jährige lief in 40 von 46 Saisonspielen auf, spielte fast immer über 90 Minuten und erzielte 4 Tore.
Nach seinem bitteren Viertelfinalaus bei den French Open in Paris hatte Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev erstmal genug von seiner Sportart. Er war zur Abwechslung eine Woche Golf spielen auf Mallorca. Jetzt spielt er wieder, und zwar zur Eröffnung der Rasensaison in Stuttgart. Denn in 3 Wochen beginnt ja schon Wimbledon. In Stuttgart ist Zverev das Zugpferd, bestreitet am Donnerstag sein erstes Match gegen den Franzosen Mote. Stefan Gerstold.
Die deutsche Nummer 1 blickte bei der Pressekonferenz in Stuttgart zunächst noch einmal zurück auf sein Viertelfinal aus bei den French Open in Paris.
Ich habe gegen Djokovic verloren, nicht gegen Hans-Peter, der 250 in der Welt steht. Ne? Klar, bitter für mich aus. Ich wollte natürlich die French Open unbedingt gewinnen. Ich wollte auch weit, weit kommen. Aber es ist halt so passiert, wie es ist. Und wir werden auch weiter schauen, wie wir ja, mein Spiel verbessern können.
In Stuttgart geht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2019 an den Start.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte natürlich sofort gutes Tennis spielen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Trainingstage. Ich habe noch nicht einmal trainiert auf Rasen. Aber ja, mal schauen. Also ich meine, das letzte Mal war es vor 6 Jahren, dass ich hier war. Ich glaube, die Vorfreude ist auch groß bei den Fans und wird hoffentlich eine schöne Woche werden.
Ja, Zverev am Donnerstag gegen den Franzosen Moutet. Die Nachwuchshoffnung Justin Engel hat heute in Stuttgart das Achtelfinale erreicht. Der 17-Jährige setzte sich in der ersten Runde in 3 Sätzen gegen den Australier Duckworth durch. Der nächste Sieg für Engel bei einem ATP-Turnier. Wirklich ein toller Erfolg.
Der Sport war das mit Martin Roschitz. Vielen Dank.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten.
Um 20.30 Uhr mit Michael Hafke. An einem Gymnasium in Graz im Süden Österreichs hat ein ehemaliger Schüler 10 Menschen erschossen. 11 wurden verletzt, mehrere von ihnen schwer. Nach der Tat habe sich der Amokläufer selbst getötet, teilte Gerald Ortner von der Landespolizei Steiermark mit.
Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 21-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei der Tat 2 Schusswaffen verwendet, die am Tatort sichergestellt werden konnten. Diese Waffen werden nun kriminaltechnisch untersucht. Der mutmaßliche Täter dürfte die Waffen legal besessen haben. Über die Motivlage kann derzeit noch keine Auskunft erteilt werden.
Gerald Ortner von der Landespolizei Steiermark. Bundesinnenminister Dobrindt hat den neuen Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Fast täglich werde die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland attackiert, so der CSU-Politiker. Durch Cyberangriffe und Gewalt von links, vor allem aber von rechts. Oliver Neuroth aus Berlin über die neuen Erkenntnisse zum Rechtsextremismus.
Die rechte Gewalt, die macht tatsächlich den Sicherheitsbehörden in Deutschland die meisten Sorgen. Die rechtsextreme Szene ist gewachsen, sowohl was Menschen im mittleren Alter angeht, aber eben auch junge Täter. Innenminister Dobrindt sagt, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Die Zahl der Rechtsextremisten ist laut Verfassungsschutz deutlich gestiegen auf gut 50.000 Menschen. Und Dobrindt nennt das Ganze einen dramatischen Befund und ebenfalls mit Blick auf die Straftaten der rechtsextremen Szene. 38.000 haben die Sicherheitsbehörden erfasst.
Die EU-Kommission hat konkrete Vorschläge vorgelegt, wie das neue Sanktionspaket gegen Russland aussehen soll. Es wird das mittlerweile 18. sein. Die Strafmaßnahmen sollen vor allem auf russische Einnahmen abzielen, etwa aus Gasgeschäften und auf die Rüstungsindustrie. Außerdem will die Kommission Banken verbieten, die daran beteiligt sind, Sanktionen zu umgehen. Die neuen Maßnahmen greifen aber nur, wenn die EU-Staaten zustimmen. Die US-Regierung schickt wegen der Proteste gegen die Migrationspolitik außer den Soldaten der Nationalgarde auch etwa 700 Marines nach Los Angeles. Grund seien zunehmende Drohungen gegen Bundesbeamte und Bundesgebäude, hieß es. Das United States Marine Corps ist eine von 6 Teilstreitkräften der US-Armee. Die Männer und Frauen gelten als Elitesoldatinnen und Soldaten. Auch das Kontingent der Nationalgarde in Los Angeles soll aufgestockt werden von 2.000 auf 4.000. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht lassen im Norden die Schauer nach. Im Süden ist es gering bewölkt und trocken bei 14 bis 5 Grad. Morgen dann gibt's viel Sonne. Es ist meist trocken. Im Südosten vereinzelt Schauer, aber rasch abziehend. 16 Grad direkt an der See und bis 28 Grad am Oberrhein. Und am Donnerstag ist es sonnig und trocken. Temperaturen dann 20 bis 33 Grad. Es ist 20.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Mit Christopher Gaube, guten Abend. Gewaltbereite Salafisten, Reichsbürger, Rechts- und Linksextremisten, Saboteure im Dienste Russlands. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte im vergangenen Jahr deutlich mehr Extremisten im Blick als in den Jahren zuvor. Brandbeschleuniger seien die Kriege in der Ukraine und in Gaza, aber auch eine immer deutlichere Polarisierung der Gesellschaft. So steht es im aktuellen Verfassungsschutzbericht, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Und da geht es nicht nur um die Tätergruppen, sondern auch um die Art, wie verfassungsfeindliche Taten zunehmend begangen werden, nämlich immer mehr im Internet. Uli Haug berichtet.
Spionage, Sabotage, Cyberangriffe und der Versuch, die öffentliche Meinung in Deutschland aktiv zu beeinflussen. Die Cyber- und Spionageabwehr ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hierzulande ständig und zunehmend gefordert, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Diese Aktivitäten werden auch zunehmend von sogenannten ungeschulten Einzeltätern vorgenommen, also Spionage und Sabotage wird von sogenannten Low-Level-Agenten durchgeführt.
Bei diesen Amateuragenten stellt der Verfassungsschutz eine deutliche Zunahme fest. Sie werden häufig im Netz rekrutiert, vor allem unter Menschen, die durch prorussische Äußerungen aufgefallen sind. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Sinan Seelen.
Telegram als Plattform spielt hier durchaus eine Rolle. Das ist eines der Mittel der Wahl für die Akteure.
Die Handlanger, die auch als Wegwerfagenten bezeichnet werden, sind keine offiziellen Geheimdienstmitarbeiter. Sie würden missbraucht und würden das Ausmaß ihres Handelns oftmals gar nicht erkennen, sagt Innenminister Dobrindt.
Oftmals sind es eben finanzielle Gründe, kennen da noch keine extremistische Haltung dahinter bei diesen Leuten oft, dann eben dazu angeworben werden, um Zug wird dann ihnen mehr abverlangt und befindet man sich schon mal in so einem Strudel drinnen.
Konkret wurden Mitte Mai in Deutschland und der Schweiz beispielsweise 3 Ukrainer festgenommen. Sie sollten nach Erkenntnis der Sicherheitsbehörden im russischen Auftrag Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland begehen. Und in München hat vor kurzem ein Prozess gegen 3 Männer begonnen. Alle 3 haben nach Angaben der Bundesanwaltschaft die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft. Auch sie sollen im vergangenen Jahr Anschläge auf militärische Infrastruktur und Industriestandorte vorbereitet haben. Eine andauernde Bedrohung bleiben auch Cyberangriffe, durchgeführt von hochspezialisierten und staatlich finanzierten Gruppen.
Hier geht es neben der Identifizierung natürlich dann auch im Besonderen darum, dass man einen entsprechenden Abwehrmechanismus zur Verfügung hat, sodass man also den Schaden dieser Aktionen begrenzen oder überhaupt verhindern kann.
Um Cyberangriffe abzuwehren, will der Innenminister von der CSU mehr Geld und Personal in den Verfassungsschutz stecken. Allerdings konnte Alexander Dobrindt noch nicht konkret werden. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Seelen, sieht den Bedarf. Neben Russland würde auch China versuchen, Wirtschaft, Wissenschaft und Bundeswehr auszuspionieren. Außerdem macht China Druck auf Regimekritiker und Oppositionelle, die in Deutschland leben, sagt der Vizepräsident des Verfassungsschutzes.
Transnationale Repression würde ich hier als Stichwort nochmal in Bezug auf Oppositionsausspähung hier in Deutschland zu Felde führen.
Allein im vergangenen Jahr hat der Generalbundesanwalt 17 neue Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeiten eingeleitet. 11 Haftbefehle wurden vollstreckt.
Der ARD-Infoabend. Wirtschaft.
Deutschland hat sich ja von der Atomenergie verabschiedet, zur Freude der einen und zum Ärger derer, die sich von Atomstrom günstigere Energiepreise versprochen hätten. In Großbritannien ist das anders. Dort verspricht die Regierung gerade ein goldenes Zeitalter der sauberen Energie. Das Land will dafür in den kommenden Jahren Milliarden in den Atomsektor investieren. Es soll unter anderem ein neues Atomkraftwerk gebaut werden. Die Pläne dazu hat Premier Keir Starmer heute vorgestellt. Christoph Prössel kennt die Details.
Großbritannien investiert knapp 18 Milliarden Euro in die Atomenergie. Das Geld ist gedacht vor allem für den Bau des Atomkraftwerks Sizewell C in der ostenglischen Grafschaft Suffolk. Dort hat Premier Keir Starmer am Morgen vor Auszubildenden gesprochen.
So this is about a way of investing in the future.
Wir investieren in die Zukunft des Landes. Ich bin froh, dass wir das ankündigen können. Es geht um gut bezahlte Jobs und Karrieren. 10.000 Arbeitsplätze sollen allein durch das Projekt Sizewell C entstehen, weitere Jobs bei Zulieferern noch nicht mitgerechnet. Dazu kommt, die Regierung hat auch angekündigt, dass knapp 3 Milliarden Euro für kleinere, modulare Reaktoren zur Verfügung stehen sollen. Diese sollen in Serie gefertigt werden, deswegen, so die Idee, könnten die Kosten deutlich niedriger ausfallen. Die Regierung hat hier entschieden, dass diese Reaktoren mit dem Konzern Rolls-Royce zusammen entwickelt und gebaut werden sollen. Energieminister Ed Miliband erklärte am Morgen in der BBC, warum die Atomenergie ein so wichtiger Bestandteil der Stromversorgung sei.
Wir wollen mehr erneuerbare Energien, brauchen aber auch mehr Atomkraft. Wir beziehen derzeit 14% unserer Energie aus Atomkraftwerken. Bis 2050 wird sich der Stromverbrauch verdoppeln. Und wir wollen weg von fossilen Energieträgern hin zu mehr Energiesicherheit. Die bestehenden Atomkraftwerke kommen in die Jahre. Also, es ist absolut richtig, was wir hier tun.
Absolutely the right thing to do.
Der Co-Vorsitzende der britischen Grünen Partei, Adrian Ramsey, kritisierte die Pläne der Regierung. Er sagte, die Atomkraft sei viel zu teuer, der Bau der Kraftwerke dauere außerdem viel zu lange. Das Geld sei besser an anderer Stelle investiert. Er verweist auf ein anderes Großprojekt im Vereinigten Königreich bei Bristol. Die Fertigstellung des Atomkraftwerks Hinkley Point C ist massiv verzögert. Die Kosten stiegen von geplanten 26 Milliarden Euro auf 48 Milliarden Euro. Energieminister Ed Miliband hält dagegen.
Hinkley Point C, which is currently being built, was a first of a kind in the UK. Sizewell C is a replica of Hinkley Point C, which means we can be confident it can be built cheaper.
Der Neubau Sizewell C, der nun angekündigt worden ist, sei ein Nachbau des Projektes Hinkley Point C und deswegen sei auch nicht zu erwarten, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Während Großbritannien massiv in Atomstrom investiert, hat Deutschland den Ausstieg vor 2 Jahren vollzogen. Die schwarz-rote Bundesregierung plant derzeit auch keine Rückkehr. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, hatte jüngst betont, es sei nach wie vor schwierig, in Deutschland einen gesellschaftlichen Konsens dafür hinzubekommen.
Aus Großbritannien war das Christoph Prössel. Zurück nach Deutschland. Kommt Intel oder kommt Intel nicht? Eine Frage, an die viele Hoffnungen in Sachsen-Anhalt gebunden sind. Doch auf eine endgültige Antwort müssen die Menschen vor Ort noch warten. Es kann noch bis September 2026 dauern, bis sich der Chipkonzern endgültig entscheiden wird, ob jetzt ein Werk bei Magdeburg gebaut wird. Oder nicht. Seit Herbst 2024 liegt das Projekt nämlich auf Eis. Es gibt aber noch Hoffnung, dass so oder so auf dem Gelände ein Hightech-Park entsteht. Immerhin stehen dort insgesamt etwa 700 Hektar für die Ansiedlung von modernen Technologieunternehmen bereit. Viel zu sehen gibt's allerdings noch nicht. Doreen Jonas vom Mitteldeutschen Rundfunk hat sich vor Ort umgesehen und umgehört.
Das ist jetzt die Westgrenze sozusagen vom Hightech-Park-Gelände.
Guido Heuer steuert sein Auto über die gewundenen Straßen im Sülzetal. Im Landtag von Sachsen-Anhalt ist er Chef der CDU-Fraktion. In Sülzetal sitzt er im Gemeinderat. Es geht um seine Heimat und eine gewaltige Industrieansiedlung. Noch aber ist hier alles grün, soweit das Auge reicht. Die neue L50 als vierspuriger Zubringer immerhin, die ist fast fertig.
Und wir stehen jetzt sozusagen schon mittendrin im Hightech-Park.
Wir stehen ja auf dem Zubringer, das sind die ersten Erschließungen. Jetzt kommt es ja darauf an, welche Investoren sich hier ansiedeln werden. Da geht es sicherlich auch um Stromversorgung, Wasserversorgung, Klärwerk. Der Rest ist Acker.
Auf dem Intel-Gelände sprießt der Mais. Seit diesem Frühjahr wird die Fläche auf dem Eulenberg wieder beackert. So soll bester Bördeboden auch seine Qualität behalten. Getreide aber wird hier nicht angebaut. Schließlich soll der mühsam umgesiedelte und unter Naturschutz stehende Feldhamster fernbleiben. Auch im Hightech-Park sind die possierlichen Tierchen unerwünscht.
Also mir ist im Sommer noch keiner durch die Füße durchgelaufen,
sagt Heuer und lacht. Intel und der Hightech-Park, eine Fläche von insgesamt 1100 Hektar. Und solange es keine endgültige Absage des Chipkonzerns gibt, bleiben beide eng verbunden. Magdeburg und Umgebung habe sich damit auf die Deutschlandkarte der Wirtschaft gebeamt. Solche großen, zusammenhängenden Flächen, bekräftigt Heuer, die finde man kaum in Europa. Ein Muss also für qualitativ potente Investoren.
Ein wirklich zukunftsfähiger Ankerinvestor mit Hochtechnologie, das wäre mein Wunsch, um den sich dann alles drumherum ansiedelt.
Dass das tatsächlich der große US-Konzern Intel sein wird, Heuer ist mehr als skeptisch. Umso mehr schaut er auf Investitionen im Hightech-Park, konkret auf dem Gelände der Gemeinde Sülzetal. Den wohl besten Blick auf die gut 500 Hektar Fläche im Bereich der Gemeinde, den gibt es von der Brücke über die Tangente südlich von Magdeburg. Unter uns rauscht der Verkehr, der Blick geht auch hier über sattes Grün. Noch.
Wir werden diese Region so auf das, was wir jetzt sehen, nicht wiedererkennen.
Einige hundert Meter weiter entsteht das Umspannwerk Eulenberg, gebaut von 50 Hertz. Welcher Konzern auch immer hier bauen wird, Strom wird er brauchen.
Und diese Straße gibt
es. Zurück geht es durch das Industrie- und Gewerbegebiet Osterweddingen. Es ist eines der größten in Sachsen-Anhalt. Edeka, Amazon, DHL und haben sich hier seit Ende der 90er Jahre angesiedelt. Im Ort hat der parteilose Bürgermeister Jörg Metner sein Büro. Er verbindet nicht nur Positives mit dem Gewerbegebiet. Viel habe die Gemeinde damals nicht davon gehabt.
Sie hat schon was davon gehabt, aber man hat nicht mit diesem Boom gerechnet. Die vielen LKWs, tausende Fahrzeuge am Tag. Ja, und man hat auch nicht damit gerechnet, dass viele auch keine Gewerbesteuern zahlen. Und die fehlen uns hier.
Mit dem Hightech-Park soll das anders werden, sagt Metner. Die Gemeinde Sülzetal hofft auf Einnahmen und könnte noch mehr ins Gemeinwohl investieren.
Wir planen ja schon in die Richtung. Wir wollen in Osterwedding eine Schule, eine Sporthalle, eine Kita bauen.
Zweifel, dass die 500 Hektar nicht voll werden könnten, die hat er nicht. Die Nähe zu Magdeburg, die Autobahn, die Infrastruktur, die Bedingungen, die seien perfekt.
Ich wünsche mir, dass die Einwohner vom Sülzetal merken, es geht bergauf, blühende Landschaften, sage ich jetzt mal. Und ich bin von überzeugt, dass wir das auch schaffen werden.
Und Intel?
Ich bin ehrlich, ich glaube es nicht mehr.
Ein Bericht war das von Doreen Jonas aus der Nähe von Magdeburg. Die Zeit, es ist 20.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Die deutsche Wirtschaft wird entlastet. Die Bundesregierung hat dazu erste Maßnahmen auf den Weg gebracht und Finanzminister Klingbeil spricht von einem Investitionsbooster. Beim Bundesverband der deutschen Industrie kommt es gut an. BDI-Präsident Peter Leibinger, selbst Unternehmer, sagt dazu, die Bundesregierung hat die richtigen Themen aufgerufen. Ein Stimmungsumschwung in der Wirtschaft sei möglich. Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Fehweger hat den BDI-Präsidenten zum Gespräch getroffen.
Herr Leibinger, in den vergangenen Jahren haben die Wirtschaftsverbände zunehmend mit der Ampel gefremdelt. Vom Kanzler fühlte man sich nicht verstanden, vom Wirtschaftsminister nicht unterstützt. Jetzt haben wir eine neue Regierung, die Wirtschaftsthemen ganz oben auf die Agenda setzt. Ist jetzt wieder alles gut?
Nun, ich würde es versuchen, mathematisch auszudrücken. Das Vorzeichen stimmt wieder. Es ist ja immer eine Frage der Kombination aus Haltung und Handlungen. Und ich glaube schon, dass das Grundproblem im Verhältnis, in der gegenseitigen Wahrnehmung schon die Haltung war. Ich meine damit eine Staatsgläubigkeit und ein, ich würde mal sagen, ein geringes Verständnis für den Markt auf der einen Seite und schon auch dieses Misstrauen, das wir gespürt haben. Beides, also die Haltung und die Handlungen, die wir jetzt schon sehen, haben sich verbessert. Von daher würde ich sagen, ja, das Vorzeichen ist das richtig, aber Sie sagen ja, ist alles wieder gut. Das können wir jetzt noch nicht beurteilen.
Jetzt haben wir in dieser Woche schon die ersten Steuerentlastungen gesehen, genau, die die Regierung auf den Weg gebracht hat. Wie bewerten Sie das?
Also es war ein guter Start. Die Regierung zeigt, dass sie mit Hochdruck an den Themen arbeiten will. Sie hat auch jetzt als erstes die richtigen Themen aufgerufen. Da gibt es ja die Themen der Abschreibungen, angekündigte Steuerentlastungen, auch die Fokussierung auf das Energiethema. Das ist enorm wichtig. Im Grunde hat die Regierung aus meiner Sicht vor allem eine Botschaft gesendet im Sinne von, wir haben verstanden, wir brauchen euch, wir brauchen die Wirtschaft und das ist jetzt auch entscheidend, weil zunächst mal muss ja gelingen, die Stimmung zu drehen. Wir haben ein echtes Stimmungsproblem im Land. Wir haben ein faktisches Problem, können wir noch gleich drauf eingehen, aber wir haben darüber liegend eine massive Stimmungsproblematik, die natürlich viele Investitionen verhindert und so weiter.
Mal gefragt, wenn jetzt die berühmte Politikfee vorbeikommen würde und sagt, Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Ja. Was wären denn die ersten drei Dinge, die da aus Ihrer Sicht ganz dringend anstehen?
Zunächst mal das Thema Energie und das sowohl kurz- als auch langfristig gedacht. Ich glaube, dass richtig ist, von der Regierung jetzt zunächst mal die Kosten zu fokussieren und da im Grunde auf staatlichen Eingriff. Ich habe gerade eben geschimpft über den Staatsglauben. Jetzt fordere ich ihn selbst, aber dort den staatlichen Eingriff im Sinn von wir senken Steuern, wir senken Netzentgelte, um kurzfristig was mit den Energiepreisen zu machen, mit den Strompreisen jetzt in dem Fall. Ich glaube, man muss auch langfristig denken und das ist das Entscheidendere. Wir brauchen Antworten auf die Fragen, ist die Energiewende, wie sie jetzt angedacht ist, richtig zu Ende gedacht. Meine Kurzformel dafür ist, wir brauchen eine Energiewende, diesmal mit Physik. Wir brauchen sie, aber realistisch. Und zweitens, wie können wir durch auch innereuropäische Kooperation dort Probleme lösen? Zweitens, das Thema Steuern und Abschreibungen ist extrem wichtig. Und das drittens, da kommen wir heute leider nicht dran vorbei, ist das Thema Bürokratieabbau. Es ist eigentlich ein blödes Wort und jetzt schon kann es keiner mehr hören. Aber wir sind sowohl in der freien Wirtschaft als auch als Bürger, als auch als Staat, das ist ja das Paradoxe, gelähmt durch Regelungen. Und wir müssen das angehen.
Lassen Sie uns gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorher noch kurz etwas zur neuen Wirtschaftsministerin. Neue Wirtschaftsministerin ist ja, wenn man so will, mit Katharina Reich eine Frau aus ihren Reihen. Ja. Zumindest kommt sie aus einem Familienunternehmen, war zuletzt als Managerin aktiv. Was bedeutet das?
Das ist für mich eine interessante Situation, weil ich gehe jetzt zurück auf meine Erfahrung und meine Zeit als Unternehmer. Ich bin es ja noch, aber als ich aktiv mit Kunden zu tun hatte. Ich komme gleich drauf, was ich damit meine. Am Ende des Tages ist für jemanden, der etwas verkaufen will, mit Partnern zusammenarbeiten will, ganz entscheidend, die Sprache der Kunden zu sprechen und den Kunden zu verstehen und auch so zu sprechen, dass der Kunde einen versteht. Das ist sehr schwer zu erlernen. Von daher ist es eine geniale Idee, die Frau Reiche ins Wirtschaftsministerium zu holen, weil sie die Sprache, jetzt im übertragenen Sinne, die Sprache des Kunden, nämlich der Wirtschaft, spricht. Sie versteht, wie wir denken, wie wir sprechen, was wir meinen. Dazu bringt sie noch Fachwissen mit im Energiebereich, das ist auch gut.
Die Bundesregierung oder das Parlament hat ja bereits beschlossen, die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben, dazu dann noch ein 500 Milliarden Schuldenpaket für Infrastruktur. Und mitverantwortlich war ja, kann man doch wohl so sagen, auch das Lobbying aus der Wirtschaft. Einer, der am stärksten mitgedrängt hat, war sicher der Präsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Mhm. Aber bei Schulden weiß ich zumindest, dass Familienunternehmer auch eher sagen, nee, da habe ich große Bedenken.
Ja klar, das Thema ist natürlich diskutiert worden und nicht nur problemlos diskutiert worden. Am Ende denke ich, dass es richtig war, diesen Schritt zu gehen, auch zu diesem Zeitpunkt, wenn auch die Reihenfolge falsch ist. In jedem Industrieunternehmen geht man zunächst, wenn es Geld aus ist, an die Kosten und überlegt sich, wo können wir denn jetzt sparen? Und dann als zweites geht man zur Bank und sagt so, jetzt brauche ich einen neuen Kredit. Im Übrigen würde die Bank einem ja auch den neuen Kredit gar nicht geben, ohne dass man zeigt, folgende Hausaufgaben haben wir gemacht im eigenen Haus. Im vorliegenden Fall war es umgekehrt. Man hat zunächst die Schulden gemacht, den Kredit aufgenommen, um im Bild zu bleiben, und dann im zweiten Schritt angekündigt, dass man jetzt Kosten senken will, sprich Bürokratie abbauen etc. Da müssen wir jetzt halt drauf achten, dass das auch geschieht. Wir alle miteinander übrigens, nicht nur die Industrieverbände, das ist ja unser Geld und das ist unser Land. Und das Geld ausgeben ist okay, aber viel wichtiger ist die Wirkung damit zu erzielen, die man sich verspricht.
Wenn Ökonomen auf Deutschland schauen, dann weisen sie vor allem ja auf strukturelle Probleme, zum Beispiel auf die demografische Entwicklung mit Folgen für die Zahl der Menschen in Arbeit, aber auch natürlich auch mit Folgen für die Sozialversicherungssysteme. Es scheint aber so, als sei das ein Thema, das bei den Politikern, ich sag's mal ein bisschen flapsig, beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr rausgeht.
Das kommt darauf an, in welchem Setting man mit denen spricht. Ich glaube, dass sie da ihren Finger in eine Wunde legen, das ist ein Grundproblem ist in Deutschland und nicht nur in Deutschland. Wir haben zu viele Tabuthemen. Es gibt bestimmte Dinge, die darf man einfach nicht mehr ansprechen. Und natürlich ist das Geschrei sofort groß, wenn man auch nur in Frage stellt, wie unsere Produktivität ist im Vergleich zu anderen Ländern. Und die Produktivität setzt sich ja zusammen mit, wie viel setze ich ein und wie viel kommt dabei raus. Und man kann natürlich auch mehr Zeit einsetzen zum Beispiel. Und dann kommt auch mehr dabei raus. Von daher haben Sie recht, dass der Eindruck im Moment da ist, dass jetzt, wo das Geld da ist, zunächst mal die unangenehmen Themen, die Themen, wo es weh tut, dass man da nicht hingeht. Aber wir werden da nicht drum rumkommen. Wir sind in einem enorm harten internationalen Wettbewerbsumfeld und andere Hochtechnologieländer leisten sich weniger als wir und fokussieren andere Dinge als wir.
Jetzt nehmen wir mal an, die Regierung geht alle Themen richtig an, die Unternehmen gehen alle Themen richtig an. Und dann kommt ein Donald Trump und er macht mit einem Federstrich alles kaputt, Stichwort Zölle und so weiter.
Schwierig. Also zunächst mal, ich gehe nochmal zurück zu, wie Sie die Frage eingeleitet haben. Völlig unabhängig von Trump müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Und je besser wir dastehen, umso stärker ist unsere Verhandlungsposition. Das ist keine Frage. Dazu kommt aber, unsere Position ist viel stärker als wir es heute sehen. Wir sind in vielen Schlüsselthemen heute sehr wichtig für die USA. Und das heißt, ich glaube, dass wir unsere Stärke noch etwas besser ausspielen können. Und ich glaube auch, dass da die EU, die ja die Verhandlungen führt, das verstanden hat und das auch richtig macht. Aber die Bedrohung ist natürlich da und die ist für uns ganz schwer kalkulierbar. Klar haben wir die unmittelbare Bedrohung, wenn Autos um 10 oder 20% teurer werden, um irgendwelche Zahlen zu greifen, dann wird das den Absatz dort betreffen. Aber die Zweit- und Drittrundeneffekte, die sind noch gar nicht abzusehen. Erste Unternehmen in Deutschland haben jetzt Probleme mit der Zulieferung von bestimmten Rohstoffen aus China, weil China in Reaktion auf amerikanische Zölle gegen China eben den Export von Rohstoffen reduzieren bzw. erschweren. Ich glaube, wir müssen viel strategischer werden in der Zukunft, allgemein in unserer Wirtschaftspolitik und in unserer Politik im Land. Wir haben über die Energieversorgung gesprochen. Da haben wir nicht strategisch gedacht in der Vergangenheit. Es war für uns unvorstellbar, dass das Verhältnis zu Russland sich verschlechtern würde, um es stark untertrieben auszudrücken. Wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht, welche Alleinstellungen wir technologisch denn haben und wie wir die noch stärken können, um sie strategisch zu nutzen. Das ist ein Euphemismus. Es geht auch immer in Verhandlungen um Erpressungspotenzial. Und drittens glaube ich, dass wir eine Rohstoffinitiative brauchen. Wir müssen mit Rohstoffen auch strategisch denken. Wir lagern Erbsen und Bohnen in einer strategischen Nahrungsmittelreserve. Warum sollten wir nicht in den Dialog gehen zwischen der Politik und der Industrie und uns gezielt überlegen, wie sichern wir unsere Rohstoffversorgung strategisch? Und das kostet dann auch was, aber das lohnt sich auch.
Eine Frage steht ja darüber, nämlich kommen wir in ein neues Zeitalter der Deglobalisierung und was heißt das dann womöglich für eine Exportnation wie Deutschland?
Das glaube ich nicht, dass wir in ein Zeitalter der Deglobalisierung kommen. Wir haben eine extrem arbeitsteilige Weltwirtschaft. Die Chipindustrie ist das beste Beispiel dafür, bis ein Mikrochip, ein Logikbaustein in ein iPhone kommt oder in ein Smartphone kommt. Daran sind 60 Länder beteiligt, ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Die Maschinen, das ist klar, dass ich das Beispiel bringe, die Maschinen, die diese Chips machen, die kommen von einem einzigen Hersteller auf der Welt, das ist die Firma ASML in den Niederlanden. Die haben wichtige Zulieferer, einer davon ist Trumpf. Ohne unser Unternehmen, ohne die Technologie, die wir liefern, wäre dies nicht möglich, die Chips herzustellen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber die allermeisten Produkte werden weltweit arbeitsteilig hergestellt, vor allem komplexe technologische Produkte. Also die kurze Antwort, nein, die Globalisierung wird nicht zurückgehen. Wird sie weiter zunehmen? Auch nicht. Da sind die Gegenströmungen jetzt zu stark. Aber ich glaube, dass wir eben ein Nebeneinander haben werden von dieser strategischen Wirtschaftspolitik, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass wir gezielt uns überlegen, wo müssen wir uns absichern? Wo können wir uns Vorteile erarbeiten, die wir in Verhandlungen nutzen können? Und wir müssen auf der anderen Seite unser einzigartiges Talent, globalen Handel zu treiben, für den globalen Markt Produkte zu entwickeln, die Kunden zu verstehen. Das können wir besonders gut in Deutschland. Das müssen wir weitermachen.
Das sagt Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, zu den konjunkturellen Aussichten für Unternehmen unter der neuen Bundesregierung. Und das Gespräch führte Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Fiedeger.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Nadine Kreuzhaler. Bunte Keramikkunst war in der DDR an vielen Gebäuden zu finden, zum Beispiel an der Universität in Cottbus. Ein riesiges Mosaik in Form eines Karl-Marx-Kopfes. Nach der Wende wurde diese Kunst am Bau oft abgerissen. Jetzt gibt es eine regelrechte Renaissance. Der Architekt Martin Maleschka zum Beispiel restauriert gerade ein Wandbild aus über 300 Kacheln, die im Moment noch sortiert werden. In der DDR haben sie eine Schule geschmückt und bald soll das Kunstwerk wieder eine Schule zieren. RBB-Reporter Florian Ludwig hat sich das riesige Puzzle mal angesehen.
Das kommt hier. Puzzeln wir die gleich nochmal zurecht. Ja.
Gebeugt hocken die Architekten Martin Maleschka und Uwe Wittig vor unzähligen Kacheln, die zusammen das Wandbild Stadtumbau vom Cottbuser Künstler Horst Ring zeigen. Ein Schaufelradbagger gräbt sich da gerade durch ein altes sorbisches Dorf.
Und hinten im Hintergrund thronen dann eben schon die
Neubauten. Also statt Umbau, das Alte muss dem Neuen weichen.
Das Motiv stark auf die Region bezogen. Der Standort, damals die Außenwand einer Schule, typisch für die DDR, wie Martin Maleschka sagt.
Also Kunst am Bau war eigentlich ein integraler Bestandteil. Also wenn sozusagen ein Neubauprojekt war, war in dem Gesamtbauwerkskosten ein prozentualer Anteil von 2%, so in den 50er, 60er Jahren. Und das hat sich dann so ein bisschen minimiert auf 0,5%.
Nicht nur der finanzielle, auch der ideelle Fokus hat über die Zeit abgenommen. Statt roter Fahnen und NVA-Offizieren versteckt sich im Kunstwerk Stadtumbau aus den 80er Jahren auch Kritik, sagt Uwe Wittig, und zeigt auf eine Uhr am Kunstwerk.
Das ist ein Teil, wo es so eindeutig wirklich auch vom Künstler gestaltet wurde. 5 vor 12, überall werden die Dörfer abgebaggert. Es ist ja seinerzeit eine Gegenbewegung auch entstanden und der hat sich offenbar der Künstler seinerzeit verpflichtet gefühlt.
Das kritische Kunstwerk soll ab September eine Cottbusser Grundschule zieren und die Geschichte unserer Region in den Fokus rücken, sagt die Cottbusser Stadtentwicklungsdezernentin Doreen Mohaupt und wirft auch gleich einen Blick in die Zukunft.
Ich glaube, wir müssen halt Sorge dafür tragen, dass im Zuge des Strukturwandels ähnliche Dinge halt stehen bleiben für die künftigen Generationen, denn so bleibt halt Stadtgeschichte und regionale Entwicklung auch erlebbar und nachvollziehbar.
Stadtgeschichte erlebbar machen und erhalten, dafür tritt die Cottbusser Stadtdezernentin ein. Florian Ludwig war das über die Renaissance der Kunst am Bau. Das war die Kultur von RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule in Graz gelten in Österreich 3 Tage Staatstrauer. Inzwischen ist eine weitere Frau an ihren Verletzungen gestorben. Damit steigt die Zahl der Toten auf 11. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Der mutmaßliche Täter, 21, aus der Gegend. Ein ehemaliger Schüler, der die Schule nicht abgeschlossen hat. Keine weitere Aussage zum Motiv. Er hatte 2 Waffen dabei. Eine Faustfeuerwaffe und eine sogenannte Langwaffe. Pistole und Schrotgewehr heißt es, die hatte er beide legal mit Waffenbesitzkarte.
In der Nähe eines Verteilzentrums für Lebensmittel im Gazastreifen soll es zahlreiche Tote gegeben haben. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium teilte mit, mindestens 36 Menschen seien durch Schüsse ums Leben gekommen. Das israelische Militär erklärte, man habe hunderte Meter vom Verteilzentrum Warnschüsse abgegeben. Die Armee hat die Zugangsstraßen zum Zentrum zwischen 18 und 6 Uhr zu militärischem Sperrgebiet erklärt. Großbritannien und weitere Länder haben Sanktionen gegen die beiden ultrarechten israelischen Minister Smotrich und Gwir verhängt. Die beiden hatten mit einer totalen Zerstörung des Gazastreifens gedroht und sich gegen Hilfslieferungen ausgesprochen. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Beide Minister dürfen künftig nicht mehr in das Vereinigte Königreich einreisen. Britische Banken dürfen keine Geschäfte mit Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich machen. Auch Kanada, Australien, Neuseeland und Norwegen haben offiziell Sanktionen gegen Israels rechten Minister für nationale Sicherheit und den Finanzminister angekündigt.
Berlin soll der zentrale Anlaufort der deutschen Computerspielebranche werden. Der Senat hat den künftigen Standort des sogenannten House of Games bekannt gegeben, das Quartier Lux, nahe der Warschauer Straße. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Der Berliner Senat fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Auf 15.000 Quadratmetern sollen ab dem Frühjahr 26 nahe der Warschauer Straße zahlreiche Unternehmen und Start-ups aus der Games-Branche arbeiten. Bereits bekannt ist, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft im House of Games Büros beziehen wird.
Die Feuerwehr ist in Angermünde weiterhin im Einsatz, um den Brand in einer Halle zu löschen. Das 4000 Quadratmeter große Gebäude brennt seit dem Nachmittag. Dort gelagert sind Strohballen für eine Biogasanlage. Auch der Katastrophenschutz hat